Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Ich finde es toll, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast und dich dafür entschieden hast, ein paar Minuten mit mir zu verbringen. Wie du aus dem Titel erkennen kannst, geht es sehr stark um Input liefern von unserer Seite, aus unserer Beratungsleistung. Wir erleben sehr viel in 19 Jahren und ich möchte das immer gern teilen, weil Wissen ist Macht. Wissen schafft Aufklärung in Organisationen und auch in unserer Gesellschaft und daher ist mir das sehr, sehr wichtig. Heute habe ich das Thema Unternehmenskulturkiller. Beim letzten Mal habe ich ja beim letzten Podcast über Unternehmenskultur gesprochen. Und es gibt aber auch Unternehmenskulturkiller. Ich habe da auch ein White Paper auf den Markt gebracht letztes Jahr, weil dieses Thema sehr stark aufgepoppt ist nach Corona und darüber will ich heute sprechen. Schön, dass du dabei bist. Wir werden jetzt darüber reden oder ich werde darüber reden und viel Spaß beim Reinhören.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Ja, Unternehmenskulturkiller im 21. Jahrhundert. Ich habe das White Paper vor mir, was ich geschrieben habe. Also wirklich anfordern, wenn du das willst, ja, oder wenn ihr das wollt. Also Implement Success, Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert. So lösen Sie garantiert Mitarbeitermangel und Megafluktuation aus. Lernen Sie, wie Sie diesen Fallen am effizientesten entkommen. Also da geht es in diesem White Paper, und darüber möchte ich auch gerne sprechen heute, geht es sehr stark darum, was ich tun muss, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren. Für dich geht es aber heute sehr stark darum, einmal zu analysieren, ob du diese Killer in der Organisation hast. Ja, wie du ja weißt, Unternehmenskultur ist ja Normen, Regeln, Umgang miteinander, Gespräche, Kommunikation, Struktur, Arbeitszeiten, also wie auch immer. Das ist ja alles Unternehmenskultur, habe ich ja letztes Mal erklärt, unter Puzzlesteine. Und natürlich gibt es da auch Puzzlesteine, die schwarz sind, ja, oder die nicht dazugehören. Ja, und die sich aber einschleichen in ein Puzzle, ja, und in ein Unternehmen. Das kommt aus unterschiedlichen Gründen. Wie kommen Unternehmenskulturkiller in die Organisation? Durch die Mitarbeiterinnen und durch Mitarbeiter, durch Bewegung in unserer Gesellschaft. Ja? Dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn du jetzt 3000 Mitarbeiter hast oder 30, dann spiegelt das unsere Gesellschaft wieder oder 300. Ja? Das heißt, du hast einen Mikrokosmos in deiner Organisation von unserer Gesellschaft. Und das hast du natürlich in der Organisation. Manche Unternehmen sagen, nein, das habe ich nicht in der Organisation, diese Bewegung. Nein, das stimmt einfach nicht, weil sobald du Mitarbeiter hast, eine größere Gruppe, hast du den Spiegel unserer Gesellschaft. Ja? Teilweise sogar, wenn du im ländlichen Bereich bist, aus dieser Region auch. Also ja, regionstypische Dinge, die halt nur in einer bestimmten Region vorkommen, möglicherweise, ja. Weil du natürlich diese Leute vermehrt in deiner Organisation hast. Das ist ja oft so, dass wer sagt, der von extern kommt, wow, das ist aber ganz anders. Ja, also ganz extrem ist es mit Expats in Organisationen, die halt von einem anderen Land kommen und sagen, wow, okay, das ist nun mal ganz anders dort, ja. Das bedeutet, wir haben eine kleine Gesellschaftsgruppe in Organisationen und dadurch kommt das alles, was in Gesellschaftsform ist, ja, worüber die Politik diskutiert, worüber wir auch kritisieren, dass Menschen so sind, natürlich auch in die Organisationen. Und das sind so diese Puzzlesteine, die nicht reinpassen, weil natürlich die Unternehmenskultur eine eigene Norm ist, Regel ist in einer Organisation und da kommt wer von extern und dann bringt er dieses Puzzlestein rein und sagt, aber das muss da rein und und das passiert, das funktioniert halt dann nicht. So. Wenn diese Unternehmenskulturkiller in die Organisation kommen oder in der Organisation vorhanden sind, dann vergleiche ich sie sehr stark mit einem Krebsgeschwür. Ist sehr negativ besetzt, aber dadurch, dass man einfach so eine Metapher hat. Ja. Das bedeutet, darum auch Unternehmenskulturkiller, ja, und dadurch auch wie ein Krebsgeschwür, dass sie halt quasi, es fängt ganz klein an und es wird gefüttert von noch mehr Menschen, die dieser Meinung sind oder die diese Normregel eben quasi neu lebt. Dadurch wächst es und bildet halt dann quasi auch Metastasen. Bedeutet, eine Person bringt es rein, ja, das ist ein kleines Geschwür möglicherweise, so einen Unternehmenskulturkiller, auf die komme ich dann noch, und steckt dann eine zweite Person an, dann wird es größer, dann steckt die zwei Personen zwei, drei wieder an, dann wird es noch größer und dann redet die Person in einem anderen Land mit der Person und steckt die an. Ja, das heißt, wie gesagt, Metastasen, dann ist die Person beispielsweise in London, ja, und steckt dort wieder Leute an, ja, dann streut dieser Krebs einfach aus. Und das ist quasi, das ist das Gefährliche eigentlich dran, ja, bei Unternehmenskulturkiller. Die einzige Möglichkeit ist, es abzustellen, ja, also Radikalkur für Unternehmenskulturkiller, weil sonst kriegt man sie nicht weg, weil sie eben Normen in unserer Gesellschaft sind. Man wird sie nie ganz wegkriegen, sie werden latent da sein, aber es gibt eben einen Unterschied von gesellschaftlichen Freiheiten zu unternehmerischen Regeln und Normen. Das bedeutet, ich gehe dann drauf ein, diese Unternehmenskulturkiller kann ich abstellen, indem ich einfach Auflagen gebe, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte kriegen ja ein Gehalt und haben sich verpflichtet mit einem Vertrag, dass sie sich an die Unternehmenskultur halten, also Regeln, Normen, Vereinbarungen, die es in der Organisation gibt. Und dafür kriegen sie auch ihr Geld. Und dadurch kann ich auch Regeln und Normen aufstellen. Das kann ich in der Gesellschaft nicht, weil wir haben Redefreiheit, wir haben wie auch immer Freiheiten. Ja. Aber als Organisation kann ich es aufstellen. Jetzt sagen manche, ja, aber die fühlen sich dann auch eingeschränkt. Ja, aber ich will ja diese Regeln und Normen nicht in der Organisation haben, die die Organisation auch killen. Du wirst es gleich verstehen, wenn ich auf die Killer eingehe, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, daher, wenn du noch nicht Unternehmenskultur gehört hast, lausche kurz rein, dass du einfach verstehst auch, warum Unternehmenskulturkiller. Also ist eine harte Metapher mit dem Krebs, aber ich hoffe, ich kann das so gut erklären, dass du verstehst, dass das eben ja, ein Faktor ist, den man sehr, sehr rasch abstellen muss. Also gehen wir mal auf diese, die wir analysiert haben, möglicherweise gibt es auch mehr, ja, aber die wir in den letzten Jahren analysiert haben. Wie haben wir die analysiert, diese fünf gefürchteten Unternehmenskulturkiller? Haben wir analysiert, weil wir seit 19 Jahren eben quasi Unternehmenskulturanalysen machen. Also wir machen High-Performance-Culture-Analysen, wo wir schauen, okay, was tut die Organisation für High-Performance-Culture? Und was tut die Organisation noch nicht für High-Performance-Culture? Mache ich auch noch einen Podcast, einen der nächsten Podcasts, wie wir das analysieren, aber wie man erkennt, ob du eine High-Performance-Culture hast in der Organisation. Also, und da kommen wir drauf, dass es immer wieder Faktoren gibt, die sich ähnlich sind seit ein paar Jahren, seit Corona verstärkt wieder. Wir sehen das auch in unserer Gesellschaft, dass es hier quasi gewisse Entwicklungen gibt, und die zeichnen sich auch in den Organisationen ab. Und die Organisationen, das ist das Spannende, sind nicht darauf vorbereitet. Also vor diesem Rutsch, der da passiert, oder vor diesen fünf Unternehmenskulturkillern, sind Organisationen nicht vorbereitet teilweise, weil sie einfach geglaubt haben, das gibt es im 21. Jahrhundert nicht mehr. Also das ist eigentlich schon weg. Das ist ungefähr wie die Diskussion über Masern. Ja, dadurch, dass wir sie tot geimpft haben, dachten wir, diese Epidemie wird nicht mehr ausbrechen. Dadurch, dass wir aber nicht mehr impfen, ja, brechen wieder diese Krankheiten aus, ja, und vermehren sich. Und so ist es bei Unternehmen auch. Unternehmen haben sie einfach über Jahre abgesichert, dass das eh funktioniert, diese Unternehmenskulturkiller, und haben gedacht, da haben wir eh schon genug getan, da braucht man nichts mehr tun. Und jetzt poppen sie wieder auf, weil es Lücken sind in der Kulturarbeit, also in der Arbeit mit Menschen, People Management. Und also ist ein guter Vergleich mit den Masern. dass man einfach halt vergessen hat. Ja, nicht absichtlich, sondern einfach, weil wir gesagt haben, okay, das ist eh schon das 21. Jahrhundert, da brauchen wir diese oder jene Themen nicht mehr. Durch Corona, durch die Isolierung auch, also Isolierung bewusster Menschen, Separierung der Menschen, sind gewisse Bewegungen halt wieder hochgepoppt. Ja. Was ist unsere Hypothese dazu? Das ist eine reine Hypothese, ja, das ist nicht irgendwie wissenschaftlich, aber die Hypothese von uns ist, dass die Isolierung dazu geführt hat, dass die Menschen wieder sich mit sich beschäftigt haben und ihren Werten und Vorstellungen und dadurch natürlich auch die negativen gesellschaftlichen Werte und Vorstellungen mehr hochgepoppt ist. Ja. Beispielsweise Impfgegner, Impfbefürworter. Ja. Das heißt, war ich schon einmal ein Impfgegner, ja, dann hat sich das halt verstärkt in der Isolierung, weil wenn ich alleine bin, das ist jetzt soziologisch gesehen, ja, wenn ich alleine bin als Mensch, dann habe ich ja nur mich als Reflexion und dann wird halt meine Wahrheit immer mehr zur Wahrheit. Ja. Bin ich als Mensch quasi mit anderen in Kontakt, dann gibt es da Reibungspunkte und ich kriege ja Spiegel vorgesetzt. Ja? Das ist ja bei Kindern ganz, ganz wichtig, dass sie dann Grenzen gesetzt bekommen. Ja? Und wir Menschen kriegen auch dadurch Grenzen gesetzt. Darum bohren wir vielleicht in der Nase, wenn wir uns alleine fühlen, aber wir würden nicht in der Gruppe in der Nase bohren, weil uns gesagt worden ist, das gehört sich nicht. Verständlich? Also so und Nasenbohren und ich sage jetzt mal Impfgegner oder Impfbefürworter ist jetzt auch ganz unterschiedliche Themen, aber das Beispiel bringt es auch ganz stark. Ja. Und die Isolierung hat aber geschafft, dass es okay ist, auf einmal Nasen zu bohren, auch in der Gesellschaft beispielsweise. Nehmen wir das Beispiel Nasenbohren her, weil es harmlos ist. Ja. Und daher leben diese Unternehmenskulturkiller wieder mehr in Organisationen. So, ich nehme mal das erste Beispiel her, was wir erleben durch diese Analysen. Vermehrt in den letzten Jahren ist wieder Sexismus okay. Jetzt sagen manche, ja, das war ja nie weg. Ja, schon. Es war zumindest da, dass man gewisse Dinge nicht sagt und gewisse Dinge nicht tut. Und das ist schlimmer geworden. Also es ist wieder vorhanden. Es ist quasi wieder okay, wenn man gegenüber Männern oder Frauen sexistische Witze tätigt. Es ist okay, wenn man den ein oder anderen Witz erzählt, obwohl man sagt, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber egal, wir sind ja unter uns. Ja, das gab es immer schon, aber weniger haben wir beobachtet die letzten Jahre. Und durch Corona, also seit Corona erleben wir hier wieder einen Ruck in unserer Gesellschaft, wo wieder mehr in diese Richtung getätigt wird. Ja, wir machen da auch wirklich gezielt Analysen, aber wir haben auch wirklich Vorfälle, wo Organisationen sagen zu uns anrufen und sagen, wir haben hier wirklich, wirklich ein Thema. Ja, warum merken das Organisationen? Weil es Anlaufstellen gibt in Organisationen, weil es HR eingemeldet bekommt, ja, und sich die Menschen das nicht mehr gefallen lassen. Ja, früher hat man halt gesagt, okay, gut, ist halt so. Aber es ist halt kein Kavaliersdelikt mehr in den unterschiedlichen Generationen. Ja, meine Generation, ich bin 47, ist quasi noch damit groß geworden, dass gewisse sexistische Aussagen oder Sexismus okay ist. Ja. Was sind jetzt sexistische Aussagen? Das sind Witze, aber auch alles, was einzahlt auf das Ungleiche. Also wenn ich sage, oh, der Mann, ja, der ist jetzt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Na, das geht ja gar nicht. Wo ist in dem seine Männlichkeit? Das ist Sexismus. Ja? Oder wenn man sagt, okay, gut, die hat jetzt geheiratet und die wird jetzt sicher ein Kind kriegen, oder? Also das ist auch Sexismus offiziell. Also da gibt es genaue Definitionen, was Sexismus ist, bis zu halt Blondinenwitze, wie wir sie alle kennen, oder eben auch andere Aussagen wie, die Bewerberin hat aber wirklich einen breiten Hintern. Oder eben auch so Aussagen wie, okay, ja, die hat vielleicht mit jemandem geschlafen, dass sie dort ist, wo sie jetzt ist. Ja, das ist eine Mischung aus Diskriminierung, Sexismus, Ungleichheit. Ja? Oder der hat mit jemandem geschlafen, dass er dort ist, wo er ist. Also verständlich, das zieht mehr. Also man kriegt mehr Gehör, es wird mehr aktiv wieder getan. Ja, das ist auch kein Generationsthema, das ist quer durch, beobachten wir. Auch jüngere Generationen machen das, ja. Also es ist so quasi so ein Thema da. Ist es nur Frauen? Nein, es ist mittlerweile auch Männer trifft es. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt, ja, wo das kommt und wo auf Gesäßteile hingewiesen werden, auch bei Männern. Also wir haben hier ein großes Thema. Das ist verstärkt wieder da. Warum ist das verstärkt wieder da? Weil auch oft Führungskräfte nicht wissen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was eigentlich Sexismus ist. Wir verbinden das immer ein bisschen mit sexuellen Übergriffen. Ja, das ist aber noch einmal was anderes, ganz eine andere Geschichte. Ja, sexuelle Übergriffe ist, ich greife jemanden anderen körperlich an. Schulter. Ja, also das ist so ein Teil von Sexismus, oder aber eigentlich alles, was körperlich wird, also was in die Sexualität geht, ist quasi sexueller Übergriff, und da gibt es auch eine Definition von der Arbeiterkammer. Auch hier kann ich gerne mal behilflich sein, um das genauer zu erläutern. Das würde aber auch hier den Podcast sprengen.
Der Business Snack, To-Dos.
Der zweite Part, Unternehmenskulturkiller, ist die ungleiche Behandlung. Also das bedeutet, wenn ich eine andere Religion ausübe, dann werde ich vielleicht anders behandelt als jemand, der eine andere Religion hat. Dadurch, dass ich älter bin, werde ich anders behandelt als jemand, der jünger ist. Ungleichbehandlung bezüglich Alter. Wenn ich wenn ich Frauen liebe oder Männer lieben oder wenn ich eine andere sexuelle Orientierung habe, dass ich ungleich behandelt werde, wenn ich darüber spreche. Sprechen eh nicht viele Menschen darüber in Unternehmen, aber das ist quasi ein Thema, das ungleich behandelt sein, oder eben auch, weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin, werde ich ungleich behandelt. Das heißt zum Beispiel, wo passiert eine Ungleichbehandlung, ist, wenn zum Beispiel ein junger Mann sagt, ich möchte Pädagoge werden, ja, und eine Gruppe von Frauen sagt, also Kindergartenpädagoge sagt, naja, die Männer neigen dazu, pädophil zu sein, also können wir die zum Beispiel nicht einsetzen bei uns in der Organisation, ja. Das ist eine Ungleichbehandlung bezüglich, er hat ungleiche Chancen, diesen Job auszuüben als Mann, weil dieses Vorurteil herrscht und die Organisation dieses Vorurteil heranzieht, ja, und dadurch wird er ungleich behandelt einer Frau. Also das ist ein Beispiel von ungleicher Behandlung, aber auch ungleiche Bezahlung, ja, ungleiche Chancen weiterzukommen. Bin ich schwanger oder bin ich aus der Karenz, bekomme ich nicht die Weiterbildung, weil ich könnte wieder ein Kind kriegen, oder ich gehe mit dem Kind in die Karenz, ja. Also das ist eine Ungleichbehandlung zu anderen Menschen. Also da gibt es mehrere Dinge. Das hat zugenommen wieder, ja, haben wir beobachtet. Und das betrifft eben mehrere Faktoren, nicht immer nur das Geschlecht. In der Öffentlichkeit wird sehr stark immer das Geschlecht besprochen, aber es gibt sehr viel Ungleichbehandlung durch Religion, ethnische Zugehörigkeiten, Alter. Wir reden auch von Ungleichbehandlung bezüglich Alters. Aber eben auch durch sexuelle Orientierung gibt es eine Ungleichbehandlung, die quasi dazu führen, dass sie Unternehmenskulturkiller werden. Also alles, was ich jetzt anspreche, ja, kannst du für dich check machen und sagen, haben wir in der Organisation, okay, muss ich abstellen. Und ich rede hier wirklich von abstellen. Ich rede hier nicht von ein bisschen was tun, ja, sondern es ist, wie gesagt, wie ein Krebsgeschwür, es zieht sich durch und es führt dazu, dass Unproduktivität in der Organisation entsteht, weil ich Menschen eben anhand dieser Punkte schlechter behandle, anders behandle und dadurch die Produktivität eindeutig verloren geht. Aber jetzt kommt's, ja, Organisationen auch rechtlich Probleme kriegen. Ja, das zahlt natürlich auch nicht auf die Performance ein. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, weil es nur eine Ungleichbehandlung gab oder weil es sexistische Aussagen gab, ja, das können sich sehr viele Organisationen im Jahr 2024, im 21. Jahrhundert nicht leisten, ja, weil eben die Arbeiterkammer oder sonstige Dinge da aufspringen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, eine Studie. Ja, die Arbeiterkammer hat in Tirol 2023 eine Untersuchung gemacht, dass eben genau diese Themen zunehmen in Organisationen, Ungleichbehandlung, auch noch andere Themen und eben auch Sexismus, teilweise auch sexuelle Übergriffe, dass das überproportional zugenommen hat 2023 war diese Studie und die gesagt haben, da müssen Organisationen wieder aufklären, dass das nicht okay ist. Also die Arbeiterkammer hat das Phänomen, das wir festgestellt haben, auch festgestellt. Ja. Damals 2023 nur in Tirol. Ich vermute mal, dass sie 2024 auch eine Analyse österreichweit machen. Vielleicht kriegen wir die auch irgendwann einmal wieder, kommt es wieder in der Öffentlichkeit. Aber das ist quasi so ein Phänomen, wo wir dann sehen, okay, diese Themen sehen nicht nur wir in Organisationen, auch andere, die Analyse machen, sehen das in Organisationen. Der dritte Unternehmenskultur-Killer ist quasi Umgang mit neuen Generationen. Dieses Definieren, wir sind richtig, die anderen sind falsch, gab es immer schon. Ja, also da kann man Sokrates zitieren, man kann Platon zitieren, also die haben alle diese Themen gehabt mit den Generationen, also die neue Generation ist immer schlechter, ja, die wird uns ins Verderben bringen und, also das ist so diese Gro-Aussage, jetzt gab es auch wieder, wir haben den März 2024 eine Studie von Jugendforschungsinstitut, mit der wir auch schon zusammengearbeitet haben, wo die Kronenzeitung dann wieder groß geschrieben hat, ja, das und jenes Thema und die Jugend und, wer sind die Verursacher, wir, also auch meine Generation, die Generation X, also das ist, und da wird sich sehr ausgelassen, ja, und dieser Fingerpointing, sage ich immer dazu, die sind zu schlecht, ja, und das führt unglaublich zu Problemen in Organisationen, ja, dieses Generationenmanagement, ja, wird zur wirklichen, wirklichen Herausforderung. Wissenstransfer passiert nicht mehr. Die Arbeitsleistung kann nicht erbracht werden. Fluktuation steigt, weil sich junge Menschen nicht angenommen fühlen in ihrem Sein, wie sie sind. Ja? Und diese Kluft von, wir arbeiten so viel und die wollen nicht. Ja? Die wollen, und dann wird der Schmäh noch gemacht mit, ja, die wollen ihren Obstkorb und die wollen die 4-Tage-Woche, ja, wie ich sie regelmäßig höre in Organisationen. Das ist eine Bewertung, das ist eine Herabwürdigung dieser Generation, ja, und das ist eine sehr, sehr schlechte Bewegung, sage ich jetzt einmal, für Organisationen, weil das ist die nächste Generation, die bei dir arbeiten werden. Ja, und wenn deine Generation X oder Babyboomer quasi so negativ darüber sprechen, ja, hast du keine nachhaltige Implementierung dieser Personen. Und dann wundern sich Organisationen, dass die Fluktuation steigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzufriedenheit sinkt, ja. Dass Great Place to Work sagt, okay, puh, das schaut aber nicht so gut aus für manche Organisationen, ja. Wir haben hier wirklich Dynamiken, die diese Nicht-Akzeptanz, das Anderssein ist groß. Ja, und das ist in unserer Gesellschaft die Dynamik, auch Sexismus, Ungleichheit und quasi dieses Thema Generationen haben wir auch in unserer Gesellschaft, wenn man am Esstisch sitzt und darüber diskutiert wird, ja, reden die wenigsten positiv. Das erinnert mich immer an meine Großmutter, die 92 geworden ist und gesagt hat, früher war alles besser. Ja, und das erlebe ich jetzt am Tisch von Freunden, ja, und kann sich noch erinnern, und das war doch anders und so. Ja, alles war anders, aber wir profitieren wahnsinnig von dieser Generation. Die werden die Digitalisierung meistern, die neue Generation sind Digital Natives, die werden das übernehmen, ja, das können wir von der Geschwindigkeit gar nicht leisten. Wenn man sich einmal überlegt, also meine Tochter, wie schnell die Handys lernt mit 11 Jahren, wie schnell die Dinge lernt, ja, die digitalen Dinge, ist unglaublich, wo ich einfach doppelt so lang brauche, wenn nicht dreifach so lang. Das heißt, wir können Dinge nur treiben in Organisationen, wenn wir ein wirklich, wirklich gutes Generationenmanagement machen, ja, und wenn wir eben unternehmenskulturtechnisch daran arbeiten, dass neue Regeln und Normen gelten, die auch diese Generationen abholen, ja. Natürlich geht es aber auch um ältere Generationen. Wir erleben immer mehr Altersdiskriminierung, Ungleichheit, ja, dass auch ältere Generationen einfach nicht mehr okay sind, ja, die sind verstaubt und. Wir haben aber sehr, sehr viel Wissen und Arbeitsleistung in dieser Generation, ja, und das Pensionistenalter wird, also in die Pension zu gehen, wird auch später werden. Das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz, dass wir nur eine gewisse Generation irgendwo dazwischen okay finden, ja, gerade, gab es immer schon, ja, und die Älteren und die Jüngeren irgendwie nicht okay finden. Und das ist quasi eine Tendenz, die schwierig wird, ja, die wird schwierig für Organisationen, ihre Performance auf die Straßen zu bringen, wenn sie sich nicht um die Menschen kümmert, ja, die diese in diesen Bereich reinfallen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Das vierte Thema ist, dass Diversität noch nie, also es ist unglaublich, wie das in den Medien ist, wie Unternehmen daran arbeiten, aber immer noch an der Oberfläche. Das bedeutet, wir erleben, dass Diversität nicht, immer noch nicht in die Organisationsstrukturen, in die Organisationsnormen, in die Organisationsregeln eingedrungen sind, sondern dass es reine Maßnahmen sind, die getätigt werden. Ich sage immer Feigenblattaktionen, ja, immer noch, dass man sagen kann, okay, wir machen auch was. Ja. Diversität kann aber nur gelebt werden. Und das ist ein wichtiger Faktor, auch Generationenmanagement oder das Thema Sexismus und, wenn ich in die Regeln und Normen der Unternehmenskultur agiere, also das verändere. Ja, wenn ich ganz konkrete neue Regeln aufstelle, neue Normen bilde, neue Prozesse abwickeln im Recruiting, ja, wo ich sage, okay, wir haben eine gewisse Quote von Menschen mit Behinderungen, wir haben eine Quote von Frauen, wir haben eine Quote für Männer, wir haben eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Wir haben quasi zahlentechnisch ja, auch abgebildet, wie divers wir sind und wie wir darauf achten, dass wir das auch einhalten. Ja, das passiert viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Prozesse, die das abbilden in Organisationen immer noch. Ja. Das heißt, Diversity ist wahnsinnig, Vielfalt ist wahnsinnig in den Medien. Es gibt zig Awards, ja, es gibt zig Auszeichnungen ja, in jeder Form. Ja, und auf Social Media geht es rund damit. Fakt ist, dass es noch nicht in der Unternehmenskultur angekommen ist, beobachten wir. Ja, im 21. Jahrhundert. Und das ist eigentlich, also in wenigen Organisationen, es wird besser, ja, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, wow, okay, das ist ein Standard. Also es ist mehr in die Richtung Employer Branding, also ein Maßnahmenkatalog, ja, als wirklich Unternehmenskultur. Also Regeln und Normen haben sich verändert. Jetzt sage ich, manche sagen, die sagen, okay, ich habe ja gerade deinen Podcast gehört, Unternehmenskultur. Das ist ja auch ein Puzzlestein, die Maßnahmen. Ja, das stimmt. Nur wenn die Maßnahme 10 Leute betrifft, dann ist es in einem Unternehmen von 14.000 Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, dann ist es wenig. Wenn ich aber einen Prozess verändere, ja, der alle 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, dann ist das eine andere Wirkung in der Unternehmenskultur. Verständlich? Das heißt, die Maßnahme von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat fast null Auswirkung, das ist wie ein Tropfen im See, ja, als wenn ich ja, den See einmal umdrehe, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Oder es kommt eine Ladung Wasser vom Himmel. Ja, das hat eine andere Auswirkung auf einen See, als wenn ich quasi einen Tropfen reinschmeiße. Und das ist quasi ein wichtiger Fakt. Ja? Also welche Auswirkung hat die Maßnahme auf die Organisation? Und wenn die Maßnahme eingreift auf Regeln, Normen, man nennt das auch Spielregeln, gibt es auch ein gutes Buch davon, wir müssen die Spielregeln verändern, um Diversität zu leben, dann ist das eben quasi ein anderer Faktor, als wenn ich jetzt eine Maßnahme mache für 10 Leute, die null Auswirkung hat. Also das ist ein Unternehmenskiller 2024 im 21. Jahrhundert, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja in Organisationen kommen, wenn sie das leben, weil sie das auch wollen für ihr Wertesystem, auch bezüglich der Nachhaltigkeit, und dann halt eben wieder gehen, weil sie merken, das ist mehr Schein als Sein. Ja, und wenn es mehr Schein ist als Sein, dann steigt natürlich die Fluktuation, weil ich unzufriedener bin.
Der Business Snack. Warum jetzt und nicht später?
Und der nächste und somit der letzte, den ich derzeit analysiert habe, vielleicht kommen da auch noch andere dazu und vielleicht verändern sie die auch, ist die fehlende Kommunikation. Wir erleben in Organisationen, wie soll ich sagen, in einem Zeitalter von Social Media, ja, wer von euch Social Media betreibt, weiß, welche Überkommunikation da herrscht. Im Zeitalter von TikTok, im Zeitalter von YouTube, im Zeitalter von ich weiß nicht was alles für Kanäle, ja, ist es Wahnsinn, wie wenig eigentlich Organisationen kommunizieren. Und es ist eines, was mich immer noch fasziniert, ja, wenn wir Transformationsprojekte machen oder und Organisationsentwicklungsprojekte, wie sehr sich Unternehmensleitungen auch wehren, etwas zu kommunizieren in die Richtung. Wie sehr, heute wieder so ein Gespräch gehabt, wie lange es braucht, einen Text rauszuschicken, der wahrscheinlich ja natürlich nicht jedes Wort perfekt hat, aber da müssen 20 Leute drüber schauen, dass der Text rausgeht und man vergisst dabei auf die Menschen, die diesen Text betreffen, die Sorgen haben, die Ängste haben und die einfach nicht abgeholt werden. Und diese fehlende Kommunikationsbereitschaft, ich nenne das auch Transparenz von Organisationen, in einem Zeitalter, wo wir von Überkommunikation leben, ja, in unserem privaten Leben mit WhatsApp, mit E-Mail, mit Telefon, Telefonnachrichten, also nicht Mobilbox, ja, sondern ich schicke einfach eine Sprachnachricht, ich schicke eine Textnachricht in unterschiedlicher Form, ich kann alles Mögliche machen. Und dann kommunizieren Unternehmen immer noch über Townhall-Meetings, über E-Mails, über Newsletter, über Intranet, statt sich WhatsApp zu eigen zu nehmen, sich YouTube-Videos zu machen, statt, ich weiß nicht, einen Podcast zu machen, wo man informiert. Also wir nutzen zu wenig diese Kommunikationskanäle, die es gibt, die vorhanden sind in Organisationen. Und das ist sehr faszinierend, ja, weil da bleibt nicht nur Performance auf der Strecke, sondern einfach auch wahnsinnig viel Potenzial auf der Strecke. Also ich kann mir so viel Arbeit in Workshops, in Gesprächen ersparen, wenn ich regelmäßig informiere. Also es gibt eine Theorie, also was bildet ein Team? Ja, und überlegen wir jetzt einmal nur selber, jeder hat sein Team vor sich, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du kommunizierst einmal einen Monat nicht an dein Team. Was das für eine Auswirkung hat. Ja, also stell dir das nur in kleinen vor, du kommunizierst einen Monat nicht, ja, mit deinem Team. Was hat das für eine Auswirkung? Stell dir das vor. Ja, wenn jemand täglich mit seinem Team kommuniziert, würde er sagen, ja, bist wahnsinnig, das geht ja gar nicht. Ja, aber manche machen das. Mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Manche Vorstände, manche Geschäftsführer kommunizieren einmal im Monat mit der gesamten Organisation. Überlegen 5 bis 6 Mal, wie sie einen Satz bilden, wie das genau besser klingt über die Kommunikationsabteilung. Und gleichzeitig sind diese Geschäftsführer, Führungskräfte, wie auch immer, auf LinkedIn und posten täglich was. Das heißt, wenn ich Mitarbeiterin und Mitarbeiter bin, bin ich besser abgeholt, wenn ich auf LinkedIn bin und da zuschaue, was mein Chef kommuniziert, weil ich krieg's in der Organisation nicht. Ja? Und das ist das Faszinierende. In einer Welt der Überkommunikation wird das nicht genutzt, die Kommunikation. Und das führt eben auch zu Low-Performern. Ja, wenn ich über Presse erfahre, wie es der Organisation geht, wenn ich über LinkedIn, Social Media erfahre, was unsere Organisation bewegt, weil es auf Intranet irgendwo versteckt ist auf Seite 10, weil Intranet überfüllt ist, weil keiner bereit ist, ein Video zu machen, der mit QR-Code irgendwo abrufbar ist und, und. Wir setzen diese ganzen Kommunikationswege verstärkt ein seit 8 Jahren in Organisationen und sind sehr erfolgreich in Organisationsentwicklungsprojekten, weil es einfach wahnsinnig viel Effizienz bringt, wenn ich halt im Lager einen QR-Code hinhänge, statt einen Infozettel. Und der QR-Code führt halt zu einem Video, wo wer was zu mir sagt oder zu einem Erklärvideo, wo ich sehe, wie ich die Gesundheitsvorschriften einhalten muss oder die Sicherheitsvorschriften. Statt dass ich ein Diagramm sehe, was ich alles zu tun habe, ist auch hilfreich. Ja? Der eine braucht das Video, der andere braucht den Podcast, der andere braucht die Zeichnung. Also ich brauche mehrere Kanäle, um die Leute abzuholen. Verständlich?
Der Business Snack, das Wichtigste.
Also das ist einer der Unternehmenskulturkiller von den 5. Ich wiederhole sie noch einmal. 1 ist Sexismus, der wieder auferlebt, der eine Renaissance kriegt und verstärkt wieder gelebt wird. Das Thema ungleiche Behandlung, das es schon immer gab, aber wieder Raum hat, wieder Luft hat, wieder Energie kriegt in die Organisationen und aufpoppt. Das Thema Umgang mit neuen Generationen. In meinem White Paper kannst du auch Einblick haben, wie die Generationen abgebildet sind und die fehlende Kommunikation. Die Erklärung, warum diese Unternehmenskulturkiller vorhanden sind, habe ich schon getätigt. Wie kannst du sie abstellen? Ganz einfach, mach sie nicht. Unterbinde sie mit Sanktionen. Hol dir die Leute raus, die es tun. Schul sie. Wir haben ein eigenes Awareness-Programm für diese Themen gemacht. Ja, sehr simpel, sehr einfach. Melde dich, wenn du so ein Thema hast. Ja, man kann es bearbeiten, man kann es loswerden. Ja. Also einfach unter office@bqs.at ein E-Mail. Wir können reden. Es gibt ganz, ganz einfache Methodiken, das abzustellen. Ja. Und man muss es nur tun, also konsequent sein. Dann kriegt man dieses Krebsgeschwür unter Kontrolle. Ja. Wegkriegen wird man es nie ganz. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Themen, weil die einfach in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Aber man kann sie sehr, sehr, sehr gut eingrenzen und unter Kontrolle bringen, damit es nicht Thema wird in der Organisation und damit es nicht die Organisation blockiert und somit die Organisation die Performance nicht auf die Straße bringt. Ja, weil alles, was wir hier reden, zahlt nicht auf die Unternehmenskultur ein und somit nicht auf die Performance ein. Okay? Ich danke dir fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich über dein Feedback per LinkedIn, per PN-Nachricht, wenn du möchtest, über die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle, über office@bqs.at. Kontaktiere mich, schreib mir, was dich auch interessieren würde als nächsten Podcast. Wie du gemerkt hast, kommt jetzt wieder regelmäßig ein Podcast. Dann kann ich auch Themen aufgreifen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.